Jetzt geht's los, James Bond und der Computer. Also James Bond gibt tatsächlich nicht viel her zum Thema Computer, hat mich eigentlich selber erstaunt, aber ich habe es ja angekündigt, also muss ich auch was dazu erzählen. Ich zeige mal ein paar Sachen, wo dieses Thema wirklich interessant war. Also hier spielt ein Computer keine Rolle, aber bei Liebesgrüße aus Moskau mit Sean Connery als James Bond hatten sie damals schon so eine Szene, wo sie durch ein Periskop in die Moskauer, in die russische Botschaft in Istanbul reingeguckt haben und konnten dort mitverfolgen, was da drin passiert. Das war also noch weitgehend analoge Technik, mit der sie da gearbeitet haben. Aber sie haben schon interessante Einblicke nehmen können. Und hier hat man auch schon gesehen, dass es also die Einblicke, die zielen natürlich ausschließlich auf die, ja, das Mithören von Nachrichten dort. Und das nächste war dann der Mann mit dem goldenen Colt. Also dazu muss man wissen, dass bei James Bond vor allen Dingen in den Filmen natürlich besonders Computer eingesetzt wurden, die was hergaben. Also die mit vielen Knöpfen, Schaltern, Anzeigen und so weiter mit reingebracht wurden. Und besonders beliebt war dieser hier, ein bisschen reingezoomt sozusagen. Das ist ICT 1301, von dem hat noch kein Schwein was gehört. Also ich jedenfalls noch nicht, aber der war eben eins von diesen beeindruckenden Geräten und wurde dann ausgeliehen und hat dann seltsame Dinge dort. Also der erzählt das ja ein bisschen so, wofür das alles gut ist, und er sagt zum Schluss, ich habe aber davon eigentlich keine Ahnung, wer den Film kennt. Und mir geht es eigentlich auch genauso, ich weiß nicht, wofür dieser Computer wirklich gut ist, aber er sah wirklich gut aus in diesem Film, und weil er so gut aussah, ist er dann im nächsten Bond bei For Your Eyes Only dann auch wieder aufgetaucht. Ja? Auch wieder zur sinnfreien Verwendung sozusagen. Und in diesem Film wurden ein bisschen mehr Computer tatsächlich gezeigt, und da haben wir dann auch nochmal zwei andere Rechner, einen Philips P5003 und P330, die dort in der Kommandozentrale Zentrale zum Einsatz gekommen ist. Und im selben Film gab es auch so eine Szene, wo sie versucht haben, so einen Killer nochmal zu finden, aufgrund einer Beschreibung, einer sprachlichen Beschreibung, so mit einem Phantombild. Und dort wurde dann eben auch schon ein Philips P430 von Q da oben eingesetzt, um sowas zu machen. Das war es dann auch schon zum Bond. Mir gab es da tatsächlich nicht mit den Computern. Aber die Zeit von Bond, das war natürlich vor allen Dingen der Kalte Krieg. Da war es interessant. Da hatte man ein Feindbild, da hatte man ordentlich einen Gegner. Da konnte man irgendwie so den moralfreien Lauf lassen. Und da möchte ich dann auch gerne einsteigen. Und zwar mit einem bemerkenswerten Vorgang, der 1943 stattgefunden hat. Das war eigentlich noch vor dem Kalten Krieg. Das ist bemerkenswert auch dabei. Man muss sich vorstellen, dass damals die Firma Bell, die eine sehr, sehr große Firma war, die waren natürlich auch Lieferant der Geheimdienste in den USA. Und die hatten eine sehr, sehr große Lieferung an chiffrierfähigen Fernschreibern. Und das ist eine hier, die Sigaba. Damit konnte man also tatsächlich verschlüsselt Nachrichten verschicken. Und in einem Raum, wo sie das gemacht hatten, haben sie zufällig irgendwo in der Ecke ein Oszilloskop drin stehen und haben festgestellt, dass jedes Mal, wenn sie auf eine Taste drücken, dass es dann so einen Peak auf dem Oszilloskop gab. Und das hat sie nervös gemacht. Das hat sie beunruhigt. Dann haben sie versucht, dem auf den Grund zu gehen, und haben festgestellt, dass sie tatsächlich 75% des Klartextes über diese Oszilloskop mitschneiden, wieder rekonstruieren konnten. Und da haben sie erst richtig Panik gekriegt, weil sie hatten nämlich das ganze Ding verkauft als sicher an die US Army und wussten jetzt nicht, was sie tun sollten, weil sie wussten ja nicht, wie sie das ändern. Ja, also sie haben das Einzige gemacht, was ihnen eigentlich übrig geblieben ist. Also sie haben die Army informiert und haben gesagt, wir haben keine Lösung für das Problem, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr die weiter benutzen wollt oder nicht. Und so macht man das heute noch. Wer Sicherheitskonzepte kennt, muss gucken, wie hoch das Risiko ist, und dann muss am Ende der Anwender entscheiden, ob er es tragen will oder nicht. Das haben sie damals entschieden. So. Aber seitdem ist bekannt, dass es Probleme geben kann mit elektromagnetischer Ausstrahlung von Geräten. Das Interessante ist, dass es tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg komplett vergessen haben. Das ist das Thema. Also das war damals dokumentiert worden, aber danach ging alles wieder von vorne los. Und man ging wieder zurück eigentlich eher so auf die klassischen Mittel. Und das ist ein schönes Beispiel, was ich einfach nur kurz mal zeigen möchte. The Great Seal Implant, das war so eine russische Kindertruppe, die war zu Besuch beim amerikanischen Botschafter in Moskau und hat ihm freundlich das geschnitzte Siegel der Vereinigten Staaten überreicht als Zeichen des Friedens und der Freundschaft, irgendwie sowas. Und die hat der Depp vom Botschafter tatsächlich auch in seinem Büro aufgehängt. Und das Ding konnte man aufklappen, und darunter war dann so ein Mikro, was man da so rechts sieht. Und das heißt, man konnte, die Russen konnten damals alles mithören, was in diesem Büro vom Botschafter gesprochen wurde. Es hat lange gedauert, bis man das tatsächlich gefunden hat. Aber ein anderes Beispiel ist auch ganz amüsant. Wir reden ja gerade vom Brexit. Ich weiß nicht, wie man das 1960 nannte. Das war dann wahrscheinlich der Brentry oder sowas ähnliches. Damals hat sich nämlich Großbritannien überhaupt überlegt, also die EU beizutreten. Das hat jetzt nicht jeden hundertprozentig begeistert in der EU. Jedenfalls hat man dann, da wurden die Franzosen jedenfalls dachten, also Kontrolle ist besser und haben gesagt, wir wollen jetzt in London gerne die französische, nee, umgekehrt. Also die Franzosen, man wusste nicht genau, wie die Franzosen damit umgehen und die Engländer wollten gerne wissen, wie die Franzosen dazu stehen mit dem EU-Beitritt und uns so mit reingehen. Und was sie gemacht haben ist, dass sie die französische Botschaft in London, wo ein Fernschreiber stand mit Verschlüsselungstechnik, da sind sie an die Leitung rangegangen und haben aber festgestellt, Mist, das ist alles verschlüsselt, das können wir gar nicht abhören von dem Fernschreiber. Aber es ist was Interessantes passiert. Sie haben sich das Signal ein bisschen genauer angeschaut. Und dann haben sie festgestellt, dass in dem starken Signal noch ein ganz schwaches Signal verborgen war. Und dann haben sie festgestellt, dieses schwache Signal war der Klartext. Das heißt, diese Maschine hat zwar verschlüsselt, es ist der Maschine aber nicht gelungen, in dem Signal, was sie rausgeschickt hat, den Klartext komplett wegzulassen. Der war sozusagen im Signal noch drin. Will ich nochmal zeigen hier, weil das ist sogenannter Side-Channel-Attack. Das heißt, also man guckt mal ein bisschen drauf, was gibt es noch an Sachen, die jetzt nicht so ganz offensichtlich sind und guckt sich die an und geht dann diesen Weg. Das gibt es auch heute noch, Meltdown, Spectral, wer das kennt, so aktuelle Vulnerabilities, die wir so haben, die funktionieren genauso mit solchen Side-Channel-Attacks. Ja, man muss also nicht unbedingt da reingehen. Interessant ist auch hier wieder eine Selectric. Ich mag das Gerät einfach. Es war ein anderer Skandal. Also die ganzen Selectrics, die in den USA, in der amerikanischen Botschaft in Moskau zum Einsatz kamen, die waren verwanzt. Aber auf eine geniale Art und Weise verwanzt. Davon muss man wissen, wie so eine Selectric funktioniert. Die hat so eine Art mechanischen Digital-Analog-Wandler mit drin, mit dem dann der Kugelkopf gesteuert wird. Und an dem Ding hatten sie kleine Magneten angebracht und diese Magneten wurden dann die entsprechende Stellung registriert und die wurde dann, sobald ein kleiner Puffer voll war, dann per Funk weitergegeben. Das heißt, die Russen waren damals in der Lage, alles mitzulesen, was auf einer Schreibmaschine geschrieben wurde in der amerikanischen Botschaft. Interessanterweise hat unser Bundestag vor kurzem darüber nachgedacht, vielleicht aus Sicherheitsgründen wieder auf Schreibmaschinen umzusteigen, nach den letzten Vorfällen. Ja, aber was ich eigentlich sagen will, es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten beim Computer, die für Spionage interessant sind. Und um die nochmal aufzuzählen, also elektromagnetisches Ausspähen ist eins der wichtigsten Themen, weil elektrische Geräte auch immer elektromagnetische Wellen erzeugen und man die vor allen Dingen auslesen kann, ohne ein Implantat mit reinzubringen, also aus einer großen Entfernung, ohne irgendwelche Modifikationen oder Änderungen am Gerät vorzunehmen. Man kann natürlich trotzdem immer noch den Weg gehen, einbrechen, Hardwareimplantate machen. Wir hatten gerade den Fall mit den Boards aus China, der bekannt geworden ist, wo einige chinesische Firmen anscheinend möglicherweise unter Mitwirkung der Partei dort wirklich Mikrochips, Miniaturbausteine, die waren nicht größer als eine Leitung, also als so ein Leitungsstrang. Das wissen die Amerikaner schon ein bisschen länger, aber es kam gerade zu Pass, das zu veröffentlichen und schon sind die Aktien von diversen chinesischen PCB-Herstellern runtergegangen. Es gibt aber auch, dass natürlich schon immer, seit es Kommunikationsverbindungen gibt zumindest, auch das Abhören von Kommunikationsverbindungen. Man kann auch die Stromleitung ausspähen, auch darüber gehen Signale, die man auswerten kann. Man kann natürlich klassisch, also das ist ja das, was uns immer einfällt, ein Virus einschleusen, aber es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, daran zu kommen. Und vor allen Dingen, also Nachrichtendienste gehen auf das volle Programm. Man kann auch akustisches Ausspähen machen, also hier irgendwo noch im Raum Mikro zum Beispiel installieren, was dann die Tastendrücke unterscheiden kann. Also weil die Tasten sich immer ein bisschen anders anhören, um dann rauszukriegen, welche von den Tasten jetzt mit drin ist. Und man kann das sogar machen, indem man Vibrationssensoren zum Beispiel am Tisch befestigt, die auch das dann aufnehmen und was sich dann entsprechend auswerten lässt. Es gibt auch das visuelle Ausspähen. Man kann natürlich schauen, ob man nicht mit einem Supertele durchs Fenster gucken kann und dann den Bildschirm irgendwie abfotografiert, was dort passiert. Und es gibt generell Ausnutzen von bekannten Schwachstellen oder Schwachstellen, die man selber mit reingebracht hat. Naja, und es gibt natürlich auch, sind wir beim Bond, auch die klassische Methode, mit der Bond normalerweise vorgegangen ist. Ja, kommen wir mal auf das Grundprinzip. Also In der damaligen Zeit war man schon so weit, dass man gesagt hat, also das Wort Firewall kannte man noch nicht, aber man wusste, dass vertrauliche Information unbedingt zu trennen ist von nicht vertraulicher Information und von Kommunikation. Man nennt das auch das Red-Black-Separation-Prinzip. Im Grunde genommen ist das mit den Firewalls heute immer noch ein bisschen ähnlich, sowas zu machen. Aber eine Sache möchte ich gerne ein bisschen intensiver eingehen, weil wir auch da ein Exponat haben dazu, das ist die sogenannte Fun-Egg-Freaking. Das ist auch so ein Side-Channel-Attack, der einfach auf der Annahme basiert, dass eine Signalquelle elektromagnetische Strahlung aussendet, die mit einer Richtantenne aufgefangen kann, mit einem Signalverstärker und der Hinzufügen von Synchronisationsimpulsen dann letztendlich auf dem Bildschirm 1:1 ausgegeben werden kann. Da gibt es einen wunderschönen Beitrag von der BBC, so aus den 80ern, wo der Herr Van Eck das mal vorgestellt hat, wie das funktioniert, und das war super einfach und hat aus ungefähr für 100 Meter Entfernung wunderbar funktioniert. Ja. Da gibt es noch ganz viele Geschichten dazu. Ich zeige gleich noch ein bisschen Literatur, die man wälzen kann. Aber das ist das, worauf ich gerne noch mal kurz eingehen möchte, weil damit das Tempest-Programm verbunden ist. So, jetzt mit dem Darstellen, jetzt kann man natürlich sagen, ja, die hatten ja Kathodenstrahlröhren und da ist sowas ja einfach. Also die haben ja so eine Ausstrahlung und so. Nee, das ist auch bei ganz normalen LCDs auch heute noch ein Problem. Es gibt eine Arbeit von Markus Kuhn, er hat das mal gezeigt und hat das in dieser Qualität hier darstellen können. Da war ein LCD-Bildschirm auf dem Laptop und ein anderer Laptop der gleichen Bauart und er hat die Übertragung gemacht in dieser Qualität und es war noch wunderbar abzulesen. Und das aus 10 Meter Entfernung, getrennt durch zwei Räume mit den entsprechenden Wänden dazwischen. Ja, was tut man dagegen? Eins und so ziemlich das Wichtigste, jedenfalls in der westlichen Welt, ist das Tempest-Programm. Also manche sagen, dass Tempest ein Akronym ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, was das angeht. Was man auf jeden Fall sagen kann, es wird von der NSA gepflegt, also der National Security Agency in den USA. Und die NATO verpflichtet ihre Mitglieder in bestimmten Bereichen bestimmte Standards einzuhalten und führt auch Zertifizierungen durch. Und das Ganze wurde Mitte der 50er Jahre, als die ersten Skandale wieder damals aufgekommen sind, als ein nationales Programm aufgesetzt. Und die wichtigsten Gegenmaßnahmen gegen komprimierende Emissionen über drei verschiedene Felder abdecken soll. Das eine ist elektromagnetische Strahlung, das zweite sind akustische Signale und das dritte sind mechanische Vibrationen. Was dabei rauskommt, ist dann am Ende ein gehärtetes Gerät, also was dort eben nicht mehr so viel emittiert. In Deutschland gibt es übrigens auch jemanden, das ist das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, der ist dafür zuständig. Also wenn jetzt zum Beispiel beim BKA oder beim BND oder so bestimmte sicherheitsrelevante Prozesse ablaufen, dann dürfen dort auch sogenannte SINA-Workstations zum Einsatz kommen. Die sind speziell gehärtet, die haben dann eben so ein Zertifikat, was in diesem Fall von irgendjemandem, der beim BSI akkreditiert ist, vergeben wird und die für unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen genutzt werden können. Das sind zum größten Teil technische Vorgaben, das können aber auch organisatorische Vorgaben sein, die in diesem Tempest einzuhalten sind. Und wenn man so ein Zertifikat hat, dann kann man ungefähr so das Vierfache an Geld nehmen dafür. Ja, so grob. Ja, die gängigsten historischen Gegenmaßnahmen waren natürlich erstmal so ein Faraday'scher Käfig sozusagen, also so eine Abschottung zu machen, eine elektromagnetische von möglichst viel. Und da muss man ein bisschen darauf achten, dass auch alle Nuten, Spalten, sonst irgendwas da vernünftig abgeschirmt sind, weil ansonsten dadurch auch elektromagnetische Strahlung wieder rauskommen kann. Man bringt es in einem eigenen Gehäuse mit rein, was nochmal für sich geerdet ist, also nicht die Erdung hat, die man normalerweise in der Logik dort mit drin hat. Eine besondere Herausforderung ist häufig dann die Abschirmung von einer Kathodenstrahlröhre. Da kann man ja nicht vorne ohne weiteres jetzt eine Metallplatte davor machen, um die abzuschirmen. Da wird dann ganz gerne was anderes eingesetzt. Das zeige ich gleich, wie das so aussieht. Und es müssen auch alle Kabelanschlüsse vernünftig geerdet werden, weil die ja selber auch nochmal eine Abschirmung haben. Und letztendlich muss man auch gucken, wie man mit den Ventilationsöffnungen klarkommt, die man ja auch nicht komplett zumachen kann, weil der Rechner sonst eingeht. Beispiele ist jetzt mal dieses Gerät hier, das kann man auch hier bewundern. Das ist ein HP9845, das ist so eine High-End-Workstation aus den späten 70ern. Hier unten ist der Erdungsanschluss, der dann mit dem entsprechenden Erdungskabel verbunden werden muss. Und das ganze Ding ist hier massiv aufgebaut und wiegt ungefähr doppelt so viel wie das Original, also die ungehärtete Variante. Da muss man schon ein bisschen kräftig sein, um das Ding tragen zu können. So ist der Bildschirm aufgebaut von diesem Gerät, den man im vorigen Bild nicht gesehen hat. Da gibt es zum einen eine Standard-Bildröhre, das ist jetzt nichts Besonderes dabei, aber hier schon mal wichtig ist, dass hier eine Scheibe davor gesetzt wurde, die aus einer Doppelwand, aus Doppelglas besteht und zwischen zwei Glasbereichen ist dann ein sehr, sehr feines Netz aus Gewebe aus haardünnen Kupferdrähten gewoben, die man so mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und die führen zu einer kompletten Abschirmung von all dem, was da, dahinter zu sehen ist. Wer gute Augen hat, der kann das an dem Gerät vorne mal versuchen auszumachen, ob er dieses Muster erkennen kann. Was auch spezifisch ist für die gehärtete Variante, ist diese massive Frontblende, die an dieser Stelle auch mal dafür sorgen soll, dass die entsprechenden Übergänge von der Kathodenstrahlrolle dann auch vernünftig abgedichtet werden. Das andere ist eigentlich weitgehend Standard, wiederum bis auf das neue Außengehäuse, was dann auch nochmal den Bildschirm komplett Faraday-mäßig abschirmt. Hier ist nochmal so eine Großaufnahme von diesem feinmaschigen Gewebe, von diesem Kupfergewebe, was so eingeklemmt ist zwischen zwei Glasscheiben. Und überall dort, wo eine Öffnung ist, die auch mal aufgemacht werden kann, zum Beispiel was reinzutun oder was rauszuholen, Kassettenlaufwerk, Medien oder irgendwie sowas in dieser Art, gibt es dann immer diese feinen Geflechte hier, die dort mal für eine Abdichtung, also wie ein Gummi das für Gas macht, machen das diese speziellen Geflechte dann für die elektromagnetische Strahlung. Das passiert dann an allen Öffnungen, überall da. Hier ist zum Beispiel eine Druckeröffnung, wo das Papier dann mit rauskommt. Wenn gedruckt werden muss, dann kommt das erstmal durch einen Schlitz raus. Der ist jetzt nicht ganz so dramatisch, das ist noch relativ gut abzuschotten. Aber irgendwann muss man vielleicht mal da ran, um neues Papier einzulegen, und dann muss man es aufmachen können. Hinten links ist nochmal ein Bandlaufwerk. Was auch wichtig ist, dass alle Übergänge lackfrei sind. Also dass die komplette Erdung möglichst einfach zwischen allen einzelnen Bauteilen komplett passieren kann, blanke Metallverbindung. Und das Netzteil als solches sollte auch geschlossen sein, weil auch das ist nicht ganz frei von Emissionen, die eventuell kompromittierend sein können. Ja, dazu noch ein bisschen Literatur. Also das habe ich mal ausgelegt am Stand. Da kann sich jeder auch eins mitnehmen, wenn man möchte. Das ist ein vor nicht allzu langer Zeit deklassifiziertes Dokument von der NSA, als einige Dinge im Rahmen des Freedom of Information Acts freigegeben wurde. Da kann man einiges über die Geschichte nachlesen. Das ist aber leider in großen Teilen auch geweißt, also lässt sich gut kopieren, nicht geschwärzt, sondern geweißt. Und ein weiterer Hinweis wäre noch das Thema, es gibt eine sehr schöne Arbeit, eine Doktorarbeit von dem Markus Kuhn, was man leider nicht so ganz erkennen kann, Markus Kuhn Cambridge, was er 2003, glaube ich, geschrieben hat, wo er nochmal sehr auf die wissenschaftlichen Aspekte eingegangen ist, vom sogenannten Eavesdropping, also dem Mithören von solchen kompromittierenden Abstrahlungen. Ja, und das war's erstmal zu diesem Bereich. Ich habe ja angekündigt, es ist ein kürzerer Vortrag, ist auch eher sowas zum Angucken. Wenn man einen großen, heftigen, schweren Computer sehen will, der für sowas abgedichtet ist, ist auch wieder herzlich eingeladen, drüben beim Nachbarstand, ich habe zwei Stände da vorbeizugehen, und sich das Ding in Aktion anzugucken. Dankeschön. So, jetzt liegen wir auch, glaube ich, so halbwegs in der Zeit. Also Frage für ein oder zwei Rückfragen hätten wir, glaube ich, noch. Wenn dem nicht so ist, wünsche ich, ja?
Frank vom Beitspeicher aus Erfurt, das ist der örtliche Hexbeest dort. Gibt es Literatur oder Analysen, Studien über, sagen wir mal, die östliche Seite dieser damaligen Konfrontation? In meiner Berufsbiografie hatte ich ja Gelegenheit, das mitzuerleben, die faradayschen Käfige auf der Ostseite. Und ja, diese Frage, gibt es da Literatur?
Also was mir bekannt ist, ist die indirekte Literatur. Also die in den USA geschrieben wurde über das, was sie herausbekommen haben, wie man das in Russland gemacht hat. So. Wie viel jetzt tatsächlich schon veröffentlicht wurde aus der russischen Seite, weiß ich nicht. Mir ist da tatsächlich in den Recherchen nichts untergekommen, wo man über das Internet darauf zugreifen könnte. Aber was man sagen kann, ist, dass die Russen damals weiter waren. Technisch. Also sie hatten die besseren Methoden und haben die Amerikaner damit überrascht, was sie alles konnten. Und denen sind in der Zeit, war ja auch vor Sputnik und so oder rund um Sputnik, ist ihnen wirklich das Herz in die Hose gefallen, als sie gesehen haben, was die Russen alles konnten.
Ja, Martin Schmidt wieder. Die Frage, also das direkt aufgreifen zu Osten, hätte ich jetzt auch gestellt. Ich kann dazu empfehlen, es gibt bei uns am Zentrum für zeithistorische Forschung ein Forschungsprojekt von unserem Postdoc Rüdiger Bergien, der die Mechanismen des BND und des BKA vergleicht mit denen der Stasi und das MFS und da auch darauf eingeht, genau wie solche Siemens-Technologie dann in den Osten kam und im Osten dann wiederum mit solchen faradayischen Käfigen ausgestattet wurde. Da gibt es jetzt in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte wird 2019 einen Beitrag, das kann ich gerne bereitstellen. Trotzdem würde ich tatsächlich nochmal, also wir sind Historiker und sehen das eben von der gesellschaftlichen Perspektive, aber die technische Perspektive mit Ihnen jetzt als Experten dazu haben, ist eine wunderbare Möglichkeit. Wie muss man sich das vorstellen, dass da ein Richtmikrofon, ich meine, ist ja nicht so viel zu viel Störsignal dabei, wenn dann ein Computer mit Antrieb und wie schafft man da überhaupt einen sinnvollen Inhalt rauszukriegen, wenn man dann, ich meine, der betreibt ja nur Strom und dann sind ja, das ist das Betriebssystem dahin. Also wie schafft man das überhaupt, das richtig
zu filtern? Also erstmal ist es so, dass ich spreche ja über historische Themen hier. Ja, damals war das noch relativ einfach, weil die Gegenmaßnahmen noch nicht so ausgefeilt waren. Es gab auch eine Parallelentwicklung mit FCC, also mit Zulassung, Postzulassung und so weiter. Da muss man ja auch Strahlenschutz machen aus anderen Gründen, weil man eben kein Neues nach draußen bringen durfte, in Anführungsstrichen. Aber die Maßnahmen waren ähnlich, mit denen man da reingegangen ist. Ich kann nur sagen, heute sind wir in einem völlig anderen Level. Also was wir heute haben an Möglichkeiten, dort eine ähnliche Spionage zu machen, diese Techniken zu nutzen, sind extremst optimiert worden. Das heißt also, die Nachrichtendienste, ich meine, man sagt unserem ja, dass man ein bisschen hinterherhängt und man darauf angewiesen ist, dass man von der NSA die entsprechende Information bekommt, ist jetzt, muss man, ich habe mit unterschiedlichen Leuten geredet, habe unterschiedliche Antworten gekriegt dazu, schwer zu sagen, aber vom Grundsatz her ist das so, dass heute diese Techniken so ausgefeilt sind, also so unglaublich ausgefeilt und gleichzeitig der Umgang damit im tagtäglichen Themen so sorglos, dass es tatsächlich sehr, sehr leicht gemacht wird. Und was einem bloß häufig entfällt, ist, dass es neben Viren und Trojanern und irgendwelchen kaputten Prozessoren auch noch ganz andere technische Möglichkeiten gibt, die sehr universell im Einsatz sind. Ja? Und die sozusagen das reine Abhören von über Netzwerke ergänzen. Trotzdem ist rein ökonomisch gesehen das Abhören von Netzwerken immer noch mit Abstand die günstigste Variante, ja? Weil diese Technik ist teuer. Die wir da heute haben. Deswegen gehört alles zu einem Gesamtkonzept der nachrichtendienstlichen Tätigkeit letztendlich mit dazu. Aber man kann sich das kaum vorstellen, also welche Möglichkeiten heute zur Verfügung stehen, um tatsächlich jegliches Neues komplett auszublenden, genau an die Sachen ranzukommen, die man gerne haben möchte, wenn man das haben will. Ja. Aber das ist natürlich alles geheim.
Hallo, ich hätte noch eine Ergänzung zum Thema russischen Vorsprung. Das Great American Seal, was du vorhin gezeigt hast, das war meines Wissens eine Passivwanze. Das heißt, das war von außen bestrahlt und hat das bestrahlte Signal mit der Sprache im Raum moduliert. Sowas kannten die Amis früher überhaupt nicht. Die haben das Ding natürlich untersucht auf Abstrahlung, es hat von sich aus nicht gestrahlt. Das wurde von den Russen von außen bei Bedarf bestrahlt und hat dann moduliert. Muss man mal auf Wikipedia nachlesen, das ist total beeindruckend.
Es gibt auch interessanterweise eine ähnliche Sache. Also die hatten ja immer wieder, interessanterweise war das anscheinend möglich, gerade die Botschaft dort immer wieder zu manipulieren. Und die Amerikaner haben sich ständig dran kriegen lassen. Irgendwann haben sie gemerkt, da haben sie den Beton näher untersucht und haben festgestellt, dass im gesamten Beton von der gesamten Botschaft überall ein haarfeines Netz von Antennenempfängern drin war und 40 Mikrofone, die irgendwo verteilt waren im gesamten Gebäude. Ich habe mir auch damals überlegt, ob die Russen da reingekommen sind und sagen, ja, kannst billig haben, toll, hier geh da rein, so irgendwie, schöne Umgebung. Aber offensichtlich waren die Amerikaner da tatsächlich ein bisschen sorglos an manchen Stellen.
Also man kann es auch von der anderen Seite sehen, wenn die Amerikaner wussten, dass sie abgehört werden, können sie ja auch dann einfach Falschinformationen rausgeben, weil meiner Meinung nach, glaube ich, waren die Amis nicht so doof.
Naja, also es ist interessanterweise ja dokumentiert. Und also gerade bei den deklassifizierten Dokumentationen kann man nachlesen, wie es war. Das sind interne Dokumentationen der NSA und die geben leider kein so gutes Bild. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Also man kann natürlich sowas auch nutzen, um gezielt Informationen zu streuen. Das wurde ja auch gerade im Krieg sehr gerne gemacht. Mal schnell irgendwie einen Schlüssel, bisschen leichter und dann falsche Informationen rausgesetzt. Aber in diesen Fällen haben die Amerikaner tatsächlich das nicht gewusst. Die sind da kalt erwischt worden und mussten dann erstmal alles rausräumen. Es gab ein großes Programm, was gestartet wurde. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, wo sie das komplette Equipment in die USA geschafft haben, aus der Botschaft, um das dort nochmal forensisch zu untersuchen. Tja, Bond ist da eben anders rangegangen. Ne? Nicht so technisch, dafür gab es ja Q. Vermutlich, das Mata-Hari-Prinzip. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Durchhalten und ich weiß nicht, ob es jetzt zum Mittagessen geht oder so, aber auf jeden Fall, ich stehe am Stand auch gerne noch zur Verfügung, wenn jemand das nochmal vertiefen möchte, noch eine Frage hat, was mitnehmen möchte. Bin da.